Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Heute wieder mit einer Folge unseres Formats Europa erklärt. Das hier ist tatsächlich schon die 43. Folge davon. Und nachdem wir uns letzte Woche mit Zypern beschäftigt haben und dem dort bestehenden Grenzkonflikt, wollen wir heute, wie versprochen letzte Woche, auf eine andere europäische Insel gucken, und zwar Irland bzw. Nordirland, und uns mal dem Nordirland-Konflikt ein bisschen nähern. Und so ein bisschen historisch eingrenzen und mal gucken, wie das mit eventueller Wiedervereinigung aussieht und verschiedene andere spannende Sachen, die wir für euch vorbereitet haben. Das ist natürlich anschließend an letzte Woche einfach auch ein interessanter Konflikt oder einfach eine spannende Sache, die man sich mal angucken kann. Und es handelt sich dabei ähnlich wie bei Zypern auch wieder um eine Insel, und tatsächlich sind logischerweise die Briten auch wieder ein großer Hauptakteur in diesem Grenzkonflikt. Von daher gibt es da schon ein, zwei Parallelen, aber ich denke mal, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten euch versuchen, ein bisschen genauer zu erklären.
Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, ne? Hallo, ich bin Finn.
Ja, stimmt, ich auch
nicht.
Wie
immer, vom IEZ Rostock. Und wir schauen einmal, wie auch schon bei der Folge zu Zypern, schauen wir einmal in die Geschichte. Und zwar ist das ja eigentlich immer der Punkt, wo man suchen muss, um einen Konflikt in der Gegenwart zu verstehen, in der Geschichte. Deshalb werfen wir da natürlich mal einen Blick drauf. Und wenn wir uns die Karte mal so ein bisschen vor Augen rufen von den britischen Inseln und von Irland, dann sieht man natürlich, dass da im östlichen Teil Irlands ist es nicht so weit, ja, zu den britischen Inseln. Und das haben im 12. Jahrhundert auch einige englische und schottische Siedler festgestellt, dass Irland ja gar nicht so weit entfernt ist. Und die haben sich dann in Irland angesiedelt, um ja, sich da ein neues Leben aufzubauen. Und da gibt es dann einen ja, wichtigen Unterschied zwischen diesen Siedlern, die ursprünglich aus England und Schottland kommen, zu den einheimischen Iren in Irland. Und zwar sind die Iren katholisch. Und die Siedler von den britischen Inseln, die sind protestantisch. Und wenn man sich jetzt vielleicht in der heutigen Zeit das so vorstellt, ach Mensch, haben wir in Deutschland ja auch, im Süden haben wir auch viele Katholiken, im Norden eher Protestanten. So schlimm ist das ja gar nicht. Aber jetzt sind wir ja im 12. Jahrhundert und da ist das eine ziemlich problematische Angelegenheit, wenn man da solche religiöse Unterschiede hat. Und das sorgt damals zumindest für große Konflikte.
Also Religiosität oder Religion war einfach in der damaligen Zeit auch noch ein ja, viel bedeutenderer Faktor, als das heutzutage eben der Fall ist. Du hattest das ja eben schon kurz erwähnt. Dementsprechend gab es dort einfach sehr viele Konflikte und eben auch blutige Auseinandersetzungen um die Religion und die Herrschaft über das Land. Im Jahr 1801 wurde Irland dann Teil vom Vereinigten Königreich Großbritanniens. Das geschah damals natürlich gegen den Willen der katholischen Iren, die dort ja immer natürlich noch ansässig waren, aber eben aufgrund der historischen Entwicklung über die Jahrhunderte und der angesiedelten Protestanten, wie wir das eben schon kurz erwähnt haben, ja, kam es dann eben zu dieser Vereinigung mit dem Vereinigten Königreich. Das hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass die katholischen Iren ihre Unabhängigkeit mehr und mehr angestrebt haben und dafür eben auch gekämpft haben. Da könnte man jetzt natürlich noch viel, viel weiter ins Detail gehen und da auch nochmal irgendwie einen riesen historischen Abriss machen. Das würde jetzt den Rahmen unseres Podcasts ein bisschen sprengen. Aber da gibt es auf jeden Fall auch sehr gute Dokumentationen und ja Inhalte im Internet zu, wo man sich gerne nochmal ein bisschen belesen kann. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, aber würde jetzt ein bisschen unseren Zeitrahmen sprengen.
Da geht es auch so ein bisschen um den Ersten Weltkrieg tatsächlich, weil das war dann auch so ein bisschen, weil die Royal Army, also die Briten waren dann natürlich in Frankreich mit dem Deutschen Kaiserreich beschäftigt und das hat natürlich für die Iren ein Fenster geöffnet. Und auf der anderen Seite, die Deutschen hatten natürlich auch ein Interesse, dass da möglichst viele Konflikte in Großbritannien stattfinden, um genau. Da, soweit ich weiß, gab es da auch tatsächlich deutsche Waffenlieferungen an die katholischen Iren. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Die Unabhängigkeit wurde auf jeden Fall dann auch ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg dann erreicht. Der Erste Weltkrieg ging ja 1918 zu Ende. Und 1922 ist es dann zur Unabhängigkeit von Irland gekommen, aber nicht ganz. Also es gab 2 Jahre mehr oder weniger und vorher natürlich auch schon viele Auseinandersetzungen. 2 Jahre Unabhängigkeitskrieg und 1922 kommt es dann zur Teilung. Also es ist ein Abkommen und da ist die Idee, dass der Süden, die Republik Irland, unabhängig wird, wie das ja auch heute noch so ist. Und im Norden, in Nordirland, wo es in einigen Teilen eine protestantische Mehrheit gibt, dass man dort einfach sozusagen eine Grenze zieht und dass dieser mehrheitlich protestantische Teil dann einfach Teil von Großbritannien bleibt. Und da haben wir dann den Start des Grenzkonflikts sozusagen, weil das ja die Teilung Irlands natürlich bedeutet hat. Und da kommen auch, also zu dieser Zeit ungefähr, entstehen dann auch diese Begriffe. Die haben vielleicht einige von euch auch schon mal gehört, also die Nationalisten und die Unionisten. Was ist mit Nationalisten gemeint? Also Nationalismus ist natürlich, wenn man da sich mit seiner eigenen Nation beschäftigt und das meint dann auch die irischen Katholiken, die eine Wiedervereinigung wollen und dass die Briten sozusagen von der irischen Insel ganz verschwinden und dass man dann eine vereinigte irische Republik hat. Demgegenüber stehen dann die sogenannten Unionisten. Warum Unionisten? Einfach, weil die für diese Union mit Großbritannien stehen und ja, das sind dann dementsprechend auch die Protestanten.
Also wie wir jetzt sehen, gibt es da einfach schon sehr lange diese ja historische Vorbereitung, würde ich es jetzt mal nennen, hin zu diesem Konflikt, der dann ja im 20. Jahrhundert auch wirklich sehr oft sehr blutig ausgetragen wurde. Und wir haben halt an zwei verschiedenen Polen sozusagen eben die Nationalisten, auf der anderen Seite die Unionisten. Und es kommt in den Jahren danach einfach zu einem ja sehr, sehr viel blutigen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken, vor allem im Norden Irlands. Ein wichtiges Stichwort an der Stelle ist natürlich die IRA, also die Irish Republican Army. Das ist eine Art paramilitärische Gruppe, die für ein vereinigtes Irland kämpft, also ja im Sinne dieser Nationalisten. Da gab es dann verschiedene Anschläge, ich weiß nicht, du hattest vorhin auch...
Autobomben, genau, Molotow-Cocktails, also das ist auch etwas, was dann in London teilweise sogar stattgefunden hat, wo dann in London diese schönen roten Doppeldeckerbusse, wo dann da auf einmal eine Bombe hochging. Ne? Also das sind Sachen da in diesem Konflikt, die da...
Also die wurden da schon sehr paramilitärisch einfach ausgetragen, natürlich dementsprechend noch mit sehr viel Verletzten und Toten verbunden. Und infolge dieser ganzen Auseinandersetzungen kam es zu dem sogenannten Karfreitagsabkommen, das kann man vielleicht auch schon mal gehört haben oder kennt man irgendwie. Im Jahr 1998 enden diese Unruhen sozusagen nach wirklich drei blutigen Jahrzehnten mit über 3500 Opfern mit diesem Karfreitagsabkommen. Und die Zeit wird auch, also diese unruhige Zeit wird auch The Troubles genannt und das endet sozusagen mit diesem Abkommen, wo man dann versucht hat, so ein bisschen einen Kompromiss zu finden und sich zu einigen und diesen Konflikt zumindest in seiner ja drastischen Ausführung ein bisschen einzudämmen.
Ich weiß gar nicht, wie übersetzt man Troubles am besten, so eigentlich Probleme oder
genau,
so.
Genau, so eine problematische Zeit, Problemzeit, ja.
Aber es ist auch so ein bisschen eigentlich nicht angemessener Begriff für das, was da passiert
absolut,
wenn da so viele
nicht,
Menschen gestorben sind, hört sich Troubles eigentlich schon fast ein bisschen
verharmlosend an, ja.
Aber ja, ist ja auch die Frage, wer da das Narrativ dann bestimmt, ne? Ob das dann Großbritannien oder die Engländer sind oder...
Ja, wahrscheinlich je nachdem, mit wem du da redest, ob eben mit Katholiken oder Protestanten, wird man wahrscheinlich auch unterschiedliche Versionen dieser Zeit finden. Für die einen ist es halt eben der Freiheitskampf, für die anderen paramilitärische Anschläge. Also es ist von beiden Seiten natürlich zu betrachten.
Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die katholische Minderheit, die ja eigentlich die Mehrheit ist, aber die Minderheit in Nordirland ist, dass die da auch teilweise dann politisch es nicht einfach hatte unter der protestantischen Mehrheit in Nordirland. Ne? Also ja, da tun sich wahrscheinlich beide Seiten nicht viel Gutes.
Kann man so sagen.
Ja, auf jeden Fall kam es dann, wie du ja schon sagtest, 1998 zu dem Karfreitagsabkommen. Und das ist tatsächlich ein Abkommen, das in beiden Landesteilen darüber abgestimmt wurde, also in der Republik und in Nordirland. Und es wurde dann auch in beiden Landesteilen angenommen. Und das hat dann zu einem fragilen Frieden, aber der bis heute mehr oder weniger anhält, auch wenn das dann teilweise immer mal wieder hochkocht. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren, da gab es dann auch mal wieder Bilder von brennenden Molotow-Cocktails, die da geflogen sind in Belfast. Also komplett stabil ist dieser Frieden auf jeden Fall nicht, aber auf jeden Fall besser als das, was es davor gab. Und was war denn Bestandteil von diesem Karfreitagsabkommen? Also um da jetzt nicht auf alles einzugehen, weil da auch viele verschiedene Sachen drin geregelt wurden, aber... Eine Idee war, dass man beide Seiten so ein bisschen entwaffnet, also eine teilweise Entwaffnung, dass die britischen Soldaten, die in Nordirland stationiert waren, dass man da die Militärpräsenz ein bisschen reduziert. Auf der anderen Seite zum Beispiel die IRA, dass die Waffen abgeben und dass man sich da halt ein bisschen abrüstet, würde man sagen. Ne? Dann gab es auch noch diese Regelung, dass es eine Machtteilung zwischen den beiden Konfliktparteien in Nordirland gibt, also dass immer beide Seiten in einer Regierung in Nordirland beteiligt sein müssen, also die Unionisten und die Nationalisten. Und was auch wahrscheinlich für die Zukunft immer noch eine spannende Perspektive ist, da gibt es auch die Möglichkeit, dass die beiden Landesteile über eine Wiedervereinigung abstimmen. Und dann wurde natürlich auch diese Grenze, die da zwischen den beiden Landesteilen, zwischen Irland und Nordirland bestand, die wurde da auch ein bisschen abgebaut durch dieses Karfreitagsabkommen. Also da gab es halt Kontrollen, um zu schauen, dass da jetzt nicht so viele Waffen und solche Sachen nach Nordirland geschmuggelt werden. Das konnte dann durch dieses Karfreitagsabkommen abgebaut werden. Und da kommen wir dann auch wieder zu uns und unserer Arbeit hier. Die Europäische Union hat da auch
ihren Anteil dran, ja.
Ja, auch viel zu diesem Frieden beigetragen, einfach weil Irland und Großbritannien beide EU-Mitglieder waren und man dadurch im gemeinsamen Binnenmarkt natürlich war und keine Warenkontrollen, keine Personenkontrollen mehr brauchte und diese ganzen Dinge, die man an einer Grenze in der Theorie finden würde, die gab es da eigentlich gar nicht mehr. Also die Grenze ist unsichtbar geworden.
Was vielleicht noch kurz eine kleine Anmerkung, da hatten wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten, also diese ganzen Unruhen vor diesem Karfreitagsabkommen, wo es wirklich zu sehr blutigen Auseinandersetzungen kam, sind übrigens in einem Song von der Band U2, die bestimmt auch sehr viele kennen, einfach sehr gut verpackt. Das ist wirklich ein sehr intensives Lied, das heißt Sunday Bloody Sunday, also dieser Bloody Sunday war ja in den 80ern einfach so ein Mahnmal auf so ein Stück dieser Tag, wo es halt zu sehr krassen Auseinandersetzungen kam, bei dem britische Truppen unbewaffnete Demonstranten und andere Personen erschossen haben. Und U2 ist eine irische Band aus Dublin und die haben sich sozusagen mit diesem Grenzkonflikt auch beschäftigt und 1983 dieses Lied rausgebracht. Also keine Ahnung, vielleicht können wir das ja nochmal in den Shownotes verlinken. Ich finde, das ist irgendwie ganz eindrucksvoll in diesem Song auch dargestellt, auf 4 Minuten runtergekürzt natürlich. Aber ja, was das natürlich auch für die Menschen vor Ort und für die Iren und die Identität in dem Land auch einfach bedeutet hat. Das vielleicht nochmal so kurz als kleiner Einschub am Rande, als Tipp zum Hören, wenn man so möchte.
Sehr emotionales Thema für die Iren, ja.
Genau, aber
da gibt es auch einige Dokus zu und dann ging es auch um, wurden diese britischen Soldaten dann eigentlich verurteilt und nicht und haben diese Protestanten, also war das wirklich Selbstverteidigung von den Soldaten oder haben die da wirklich einfach losgeschossen und das war eigentlich eine friedliche Demonstration von den Katholiken in Derry war das.
Genau.
Die Protestanten würden Londonderry sagen. Da gibt's auch viele Dokumentationen, wer sich da nochmal genauer für das Thema interessiert.
Und tatsächlich auch, da gibt es auch eine sehr gute Netflix-Serie dazu, die heißt Derry Girls. Die habe ich geguckt vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so. Und das ist wirklich auch ja sehr so komisch und witzig irgendwie dargestellt. Aber da geht es genau auch um diese Identität und den Konflikt. So, das jetzt aber mit popkulturellen Referenzen, sei es jetzt erstmal genug, denn eigentlich waren wir ja gerade beim Brexit angekommen, so ein Stück weit. Du hattest ja schon gesagt, als sowohl die Republik Irland als auch Großbritannien Teil der Europäischen Union waren, ist diese Grenze zu Nordirland ja so ein Stück weit einfach verschwunden. Und es ging eigentlich mehr einen Schritt auf die Richtung Integration zu, was natürlich erstmal so zu der Zeit bedeutete, okay, ja, es gab keinen bewaffneten Konflikt mehr, es hat sich alles ein bisschen beruhigt, aber dann kam der Brexit. Das hat natürlich für diese ganzen Verhandlungen einfach damals so große Rolle gespielt. Ich glaube, das haben wir in den Medien noch alle mitbekommen, weil es natürlich Bedenken gab, okay, was ist, wenn dieser Nordirland-Konflikt aufgrund dieser neuen Grenze dann zwischen EU und Nicht-EU, also zwischen Irland und Großbritannien, dann wieder irgendwie entflammen könnte. In Nordirland stimmten im Brexit-Votum von 2016, das ist ja auch wirklich schon doll lange wieder her, fällt mir jetzt auf, eine Mehrheit von 55% für den Verbleib in der Europäischen Union, also auch nur knapp mehr als die Hälfte der Leute, aber das passt ja auch zum restlichen Bild, wie diese Abstimmungen damals in Großbritannien abgelaufen sind.
Aber auf jeden Fall klare Mehrheit und ich denke mal einfach auch, weil die Menschen sich da bewusst waren, für uns steht hier ganz schön viel auf dem Spiel, wenn das wirklich aus der EU rausgeht.
Ja, also ich meine, die Schotten hatten damals ja auch ein ähnliches Gefühl dazu, also ja, Brexit ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes großes Thema. Wir haben jetzt auch einen Blogbeitrag bei uns da auf der Website, da könnt ihr auch gerne nochmal zur Geschichte des Brexits reinklicken und euch das durchlesen. Also die Menschen in Nordirland, die sich ja eigentlich als Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen haben, mussten jetzt sozusagen gegen ihren Willen mit dem Rest des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union austreten.
Ja, und Nordirland war auch einfach ein riesen Konfliktherd bei diesen Brexit-Verhandlungen, weil das wirklich die Priorität der EU war, mit allen Mitteln zu verhindern, dass da dieser Konflikt wieder aufflammt und dass es da wieder zu Toten und ich weiß nicht noch Schlimmerem kommt. Und die Briten haben da natürlich ihre eigenen Interessen gehabt und ja, das ist natürlich auch so ein Grundproblem in dem Vereinigten Königreich, dass natürlich die Mehrheit in England wohnt und die Mehrheit Engländer sind und dementsprechend Wahlen und Entscheidungen meistens
vor allem
in
bei
England.
Solchen Referendumsentscheidungen.
Ja, und das ist ja auch so ein Ding, was in Schottland auch immer, wir sind fremdbestimmt von London. Und das war in diesem Moment natürlich wahrscheinlich für die Menschen in Nordirland eigentlich auch ähnlich wie für die Schotten, so ein Gefühl der Fremdbestimmtheit und vielleicht auch so ein bisschen ausgeliefert, wäre jetzt so meine persönliche Vermutung. Aber was natürlich so wichtig war, dass man, wenn man, du hast es ja schon angesprochen, Grenze zwischen EU und Nicht-EU, dass man da im Nordirland und zwischen Irland und Nordirland, dass diese Grenze, das sollte unter allen Umständen verhindert werden. Und die britische Regierung, wo ist denn da jetzt das Problem, dass man da so eine Grenze hat, um das einmal zu erklären? Also wir haben unseren europäischen Binnenmarkt und in dem Moment, in dem Großbritannien nicht mehr Teil von diesem Binnenmarkt ist, können sie eigene, zum Beispiel Standards für Produkte sich ausdenken. Das heißt, wenn man jetzt Würstchen produziert, ganz pragmatisches Beispiel. Und wir haben in der Europäischen Union den Standard, so und so müssen diese Würste produziert werden und wenn du das darunter produzierst, dann darfst du es bei uns nicht verkaufen. Wenn die Briten jetzt aber niedrigere Standards haben, dann haben sie ja in dem Sinne auch einen Kostenvorteil. Wenn ich mit niedrigeren Standards produziere, dann kann ich auch billiger verkaufen.
Ja, also ein unfairer Wettbewerbsvorteil auf dem Markt, ja, sozusagen.
Und das ist ja eine der Hauptaufgaben von der EU, für fairen Wettbewerb zu sorgen. Das würde ja bedeuten, wenn die billiger produzieren können wegen niedrigeren Standards, Vorteil gegenüber europäischen Firmen. So, und die Briten wollten aber unbedingt ihre eigenen Standards setzen, weil sie sich nicht mehr an die europäischen Standards halten wollten, weil, das ist ja dieses Brexit-Narrativ, dann wären wir ja noch nicht völlig frei, weil dann wären wir ja immer noch fremdbestimmt. Also es ging ja ganz viel um dieses, wir wollen uns
von der EU emanzipieren und von den Regelungen, die dort gelten und einem wirtschaftlich dann eben zum Beispiel auch aufgelegt werden, wenn man dann halt Würstchen produzieren möchte.
Unabhängigkeit, genau. Und das war auch so ein bisschen die Idee, Mensch, wir produzieren einfach billiger und zu niedrigeren Standards und dann können wir in die EU verkaufen und uns da ein gutes Geschäft mitmachen. Da hat die EU natürlich gesagt, hey, stopp, so geht das hier nicht.
Weil das würde ja für die EU dann im Endeffekt auch bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel aus Großbritannien dann eben, ja, nach Irland eingeführt wird, wenn wir jetzt beim Würstchenbeispiel bleiben, also wenn dann eben da sowas über die Grenze gebracht wird, müssten man natürlich als Europäische Union an dieser Grenze auch die Standards dieser Waren dann eben kontrollieren. Und das würde im Umkehrschluss natürlich auch wieder Grenzkontrollen bedeuten. Also wenn eine britische Firma mit niedrigem Standard Würstchen billiger produzieren kann als in Irland.
Sagen wir mal, die produziert in Nordirland, ja, und dann fährt sie ihre Würstchen über die Grenze und der Produzent von Würstchen in Irland, der sagt dann, hey, das ist hier unfairer Wettbewerb. Und deshalb geht es so natürlich nicht. Und dann musste man überlegen, wenn man diese Grenzkontrollen nicht will, was ja in der Theorie die Lösung wäre, wenn man in England unbedingt niedrigere Standards haben will, dann wird da kontrolliert. Und da hat die EU gesagt, das machen wir nicht mit. Und dann war dieser Kompromissvorschlag, und das hat bestimmt auch der ein oder andere in den Medien gehört, da muss halt woanders kontrolliert werden. Also in der irischen See. Das bedeutet, wenn von Großbritannien aus nach Nordirland etwas exportiert wird, dann muss das, wenn das dann in Nordirland ankommt über die Fähre, dann muss das dort kontrolliert werden und geschaut werden, ob diese Standards eingehalten werden.
Ja, also man hat eigentlich so ein bisschen probiert, diese harte Grenze auf dem Land einfach so zu verschieben, sag ich es jetzt mal, und das irgendwie so ein bisschen auszulagern, dass es da halt potenziell eben nicht zu solchen Grenzauseinandersetzungen wieder kommt durch sowas.
Das ist natürlich problematisch aus Sicht der Unionisten, weil da war so das Beispiel, das ich mir ausgedacht habe, man stelle sich vor, zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gibt es eine Grenze und da müssen irgendwie Waren kontrolliert werden. Also innerhalb eines Landes muss kontrolliert werden. Und das, ja, das ist natürlich verfassungstechnisch problematisch. Und dass die Unionisten dann sagen, hey, das ist eine Entfernung vom Vereinigten Königreich, also Nordirland wird vom Vereinigten Königreich entfernt. Und das ist vielleicht sogar der erste Schritt zu einer Wiedervereinigung, was ja aus deren Sicht, ne, auf gar keinen Fall passieren soll. Ja, und deshalb haben die Unionisten sich auch ein bisschen verraten gefühlt von den britischen Politikern, weil sie sich ja als rechtmäßigen Teil von Großbritannien sehen und dementsprechend sowas eigentlich nicht erlaubt sein sollte. Das hat auch zu so einer politischen Blockade in Nordirland geführt, weil die Unionisten sich geweigert haben, da eine Regierung zustande kommen zu lassen, weil sie das so nicht akzeptieren wollten. Diese Blockade ist dann, ich glaube, erst auch Anfang dieses Jahres aufgehoben worden, aber zeigt natürlich, das hat ein riesen Konfliktpotenzial immer noch und das kann da immer noch zu einem offenen Konflikt sich wieder entwickeln, wo es dann auch wieder Verletzte und Tote und ich weiß nicht, was noch alles Schlimmes geben könnte, ne? Und
ja, das bedeutet natürlich jetzt im Endeffekt durch diesen Kompromiss, der ja diese irische Grenze einfach so ein Stück weit immer noch offen hält und jetzt halt nicht so, nicht komplett zugemacht hat, dass Nordirland damit immer noch Teil des europäischen Binnenmarktes bleibt, aber unterliegt ja trotzdem, beziehungsweise dadurch unterliegt es ja eben trotzdem weiterhin den europäischen Standards, ist ja aber trotzdem Teil der UK und dadurch hat Nordirland einfach jetzt so diesen Sonderstatus erreicht, weil es eben nicht mehr zur EU gehört, aber halt auch nicht mehr so komplett ganz wirtschaftlich zum Vereinigten Königreich. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, kann man jetzt auch stellen, ist das ein Vorbote zu einer potenziellen Wiedervereinigung Irlands? Ist ein spannendes Thema, eine große Debatte, wo es bestimmt auch Experten und Expertinnen gibt, die da sich noch viel, viel intensiver mit auseinandergesetzt haben als wir jetzt. Aber ist zumindest eine Frage, die dahingehend einfach aufgrund dieser wirtschaftlichen Zugehörigkeit aufkommt.
Ist auch eigentlich eine spannende Sache. Also ein Fuß in der EU, ein Fuß im Vereinigten Königreich, so ein bisschen Sonderposition. Ob das am Ende positiv ist oder nicht, das wird wahrscheinlich die Zeit zeigen. Aber um zu dem Thema potenzielle Wiedervereinigung zu kommen, da habe ich natürlich noch mal ein bisschen recherchiert. Und wie ist das denn so? Natürlich, ich glaube, in Deutschland ist die Mehrheit eher dafür, dass man sagt, hey, lass die Iren da doch ein Land sein. Ich glaube, viele verstehen da auch diese Unionisten nicht so ganz in Deutschland. Das ist, glaube ich, so, würde ich jetzt mal vermuten,
Ja, aber
die
das kommt ja
mehrheitliche
eben aus
Meinung.
dieser aus diesen historischen Wurzeln, die wir ja so ein bisschen auch aufgemacht haben.
Und ich habe ja selber auch ein Jahr in England gelebt und dieses Gefühl, dass die Engländer gar nicht mehr verstehen, was ist da eigentlich das Problem da in Irland, das habe ich da so auch wahrgenommen. Also da ging es dann einmal um, ja, wir waren in Kanada und dann mussten wir da über die Grenze in die USA und dann wurde da ja richtig viel kontrolliert und dann habe ich erst verstanden, das ist also das Problem in Nordirland. Und dann, guten Morgen.
Kann man so sagen, ja.
Ne? Oder irgendjemand, Menschen, die ich getroffen habe, die gesagt haben, ja, ich habe für den Brexit gestimmt und dann habe ich nur gefragt, was ist denn mit Nordirland? Und dann kam nur, ja, sollen die sich doch einfach wieder vereinigen und dann sind wir die los.
Ja, gut.
Also das ist so, habe ich zumindest wahrgenommen, das ist so die mehrheitliche Meinung in England, die haben da eigentlich keine Lust mehr drauf, aber
Gut, die leben aber halt auch nicht genau an dieser
die sind
Grenze, ja.
davon halt auch überhaupt nicht betroffen. Und das merkt man natürlich auch in der britischen Politik, dass diese viele von diesen Fragen, wo dann kleinere Landesteile betroffen sind, dass das im großen London dann nicht so viel Gehör.
Bekommt einfach,
Ja.
ja.
Aber kommen wir nochmal zur potenziellen Wiedervereinigung. Jetzt habe ich ein bisschen eigene Erfahrungen geteilt. Also die Bevölkerungsentwicklung in Nordirland ist tatsächlich so, dass die Katholiken dabei sind, die Protestanten zu überholen, vielleicht beziehungsweise schon überholt haben und auf dem Weg sind, die Mehrheit zu stellen in Nordirland, was ja,
Ja,
wenn
eigentlich so ein
man,
Turn in der Geschichte wäre, weil davor ist
ja.
es ja einfach immer sehr protestantisch geprägt gewesen und ja, jetzt übernimmt da eben auch die katholische Mehrheit wie im Rest der Republik Irland.
Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Katholiken mehr Kinder bekommen als die Protestanten. Auf der anderen Seite nimmt diese Religiosität ab. Ich hatte auch Artikel gelesen, dass es teilweise gar nicht mal mehr so ist, dass diese Frage der Wiedervereinigung so stark an die religiöse Zugehörigkeit gebunden ist, was eigentlich auch interessant ist. Aber was auch wichtig ist, ist, dass im Vergleich zu früher Irland auch durch die EU-Mitgliedschaft deutlich wohlhabender geworden ist. Also Irland war ja teilweise auch sehr, sehr arm. Viele wissen ja auch, es gab viele Auswanderungswellen von Iren
Genau.
nach Amerika. Joe Biden hat ja auch
Ein
Vorfahren
Beispiel.
aus Irland, der sich dann auch immer für die irischen Interessen beim Brexit eingesetzt hat und da einen mahnenden Finger in die Richtung von London erhoben hat, wenn man das so sagen kann. Und natürlich ist das dann für Menschen in Nordirland eher ein Pluspunkt, wenn Irland sich wirtschaftlich gut entwickelt, zu sagen, hey, so schlecht wäre das vielleicht gar nicht mit der Wiedervereinigung, ne? Was da auch immer mit reinspielt, sind dann so ganz banale Sachen wie, habe ich ein besseres Gesundheitssystem, wenn wir Teil von Großbritannien sind oder wenn wir Teil von Irland sind? Und der NHS, der National Health Service, also der nationale Gesundheitsdienst in England, den es ja auch dann in Nordirland gab oder gibt, der war eigentlich immer ein Argument gegen die Wiedervereinigung. Aber dadurch, dass die Republik natürlich auch wohlhabender wird, wird dort auch deren Gesundheitssystem besser, ne? Und das sind dann so ganz banale Dinge. Wie wird das Sozialsystem aussehen? Werde ich besser dran stehen wirtschaftlich nach einer Wiedervereinigung oder geht es mir wirtschaftlich besser, wenn alles so bleibt, wie es ist? Und das sind dann auch relevante Fragen. Und dann die Identität ist natürlich auch wichtig, aber
Wir haben jetzt einmal über die wirtschaftlichen Faktoren geredet, aber natürlich geht es auch viel um die Identität der Menschen. Also da ist natürlich, ich denke mal, das ist eine relativ globale Entwicklung, dass die jüngere Generation, dass junge Menschen da einfach nicht mehr so, ja, diese Abneigungen haben, da so krass zu unterscheiden, ist ja vielleicht ein Vergleich, den man ziehen kann zu Ostdeutschland, Westdeutschland. Ich glaube, das ist,
ja, ist bei uns eigentlich auch
nimmt
so,
in
ne?
unseren Generationen ja auch einfach gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert ein, ist natürlich immer noch präsent und man sollte sich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, wenn man jetzt unsere Generation der Mitzwanziger fragt, ist einfach diese Unterscheidung einfach nicht mehr so essentiell oder nicht mehr
Ja, einfach
so
auch, weil wir diese Teilung
ausschlaggebend.
nicht erlebt haben, ne?
Genau,
Und
also da ist eben die gleiche Entwicklung auch in Irland bzw. Nordirland zu beobachten. Also die jungen Menschen sind da einfach zunehmend neutral diesem Thema gegenüber und sehen da jetzt einfach auch ja nicht mehr diese religiöse Frage oder eben diese ja nationale Frage so im Vordergrund. Gleichzeitig gibt es aber eben auch viele Ökonomen, die sagen, dass eine Wiedervereinigung für den Süden, also für die Republik Irland, sehr teuer sein würde, da der Norden einfach, also dass Nordirland einfach sehr strukturschwach ist, da zahlt London jährlich ca. 12 Milliarden Euro Unterstützung sozusagen. Und das müsste natürlich dementsprechend bei einer potenziellen Wiedervereinigung aus Dublin kommen. dieses Geld oder je nachdem eine angepasste
ja,
Summe, was
vielleicht
auch immer,
auch weniger, aber
auf jeden
man
Fall sehr
müsste da
viel
auf
Geld
jeden
so.
Fall was auffangen.
Ja, und das könnte natürlich einfach sehr teuer für Dublin sein, ist die Frage, kann die Republik Irland das leisten? Wie sieht das aus? Ist natürlich auch eine Frage, Nordirland hat ja auch so ein eigenes, wie so ein Parlament ein Stück weit, also ist ja so, ja.
Ja, bleibt das weiter bestehen oder ne, wie funktioniert das dann institutionell?
Und da sind wir auch ganz schnell wieder bei der Identitätsfrage, weil so ein Parlament, ne, und so eine eigene, ja, autarke Macht der Bestimmung, Legislative, Exekutive, was auch immer, ja, hat natürlich auch viel mit Nationalität und Identität der Menschen dort zu tun. Und wenn das jetzt auf einmal nicht mehr wäre, übernehmen die denn das irische System? Wie funktioniert das? Ja, viele, viele Fragen.
Also ganz, ganz viele offene Fragen, wenn das zu so einer Wiedervereinigung kommt, dann gibt es ja auch in Belfast diese Friedensmauern. Das ist ja teilweise sogar immer noch so, dass da nachts diese Mauern dicht gemacht werden und dass da diese Sicherheit davon abhängt, dass man sich gegenseitig einmauert von diesen unterschiedlichen Gruppen, von den Katholiken und den Protestanten. Und ja, schwierige Situation. Wahrscheinlich in naher Zukunft wird es da keine Wiedervereinigung geben. Vielleicht langfristig irgendwann mal, aber so habe ich das auch in meinen eigenen Recherchen aufgefasst, dass da in naher Zukunft das nicht zu erwarten ist. Was so meine eigene Theorie wäre, wenn in Schottland die Unabhängigkeit kommt und dieses Vereinigte Königreich nicht mehr so
ja.
vereinigt ist, das könnte natürlich, wie
da
sagt
auch
man,
nochmal einen Umschwung einfach mit sich bringen, ja.
Ja, das könnte so eine Lawine ins Rollen bringen, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, das werden die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich zeigen. Ich denke mal, jetzt in den nächsten Jahren kann man damit erstmal nicht rechnen, wirkt zumindest nicht so. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht, wer weiß,
vielleicht
was da in
irren
den
wir
nächsten
uns ja
Jahren
auch,
passiert.
Ne? Man weiß ja nie. Wir haben ja gelernt in letzter Zeit, dass man sich mit Vorhersagen
ja, vorsichtig umgeben sollte, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, sollte man vorsichtig genießen.
Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir einmal einen hoffentlich knappen Abriss irgendwie geschafft über den Nordirland-Konflikt und sind damit mit unserer ganz kurzen Zweierreihe von den Grenzkonflikten, bestehenden Grenzkonflikten in der Europäischen Union oder innerhalb Europas auch schon fertig. Zypern und Nordirland, also ich fand, das waren zwei sehr, sehr spannende Folgen und Einblicke in diese Grenzkonflikte und vor allem die Rolle in beiden Konflikten von Großbritannien sich mal anzugucken, ist auch, finde ich super spannend. Ich hoffe, für euch war es beim Zuhören genauso interessant wie für uns. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuhören und Einschalten. Und in den Shownotes findet ihr dementsprechend wie immer unsere ganzen Verlinkungen zu Social Media, unsere Website. Wie gesagt, da ist ein Blogartikel zum Thema Brexit, wo ihr euch gerne noch mal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen könnt. Und ansonsten sagen wir einmal danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.